Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute waldaktuell aus dem Forsthaus. Es hat sich ja einiges getan, national und international. Und ich fasse heute für euch mal die neueste Nachrichtenlage zusammen. Zuerst vielleicht noch mal ein bisschen was zu meinem Ambiente hier. Ich sitze hier an meinem gemütlichen Schreibtisch, schaue raus auf die schöne alte Birke, die im Sonnenlicht der relativ frühen Morgensonne, wir haben jetzt so 9:30 Uhr, beschienen wird, ist ein bisschen Bodenfrost. Ja, also wirklich richtig gemütliche Vorweihnachtsstimmung. Ich schaue hier auf mein Bücherregal. Ich habe ja mein Büro so ein bisschen im Stil einer alten Bibliothek eingerichtet. Und was ich besonders schön finde, das sind alte Lexika. Die sind ja schweinebillig, antiquarisch, ne? Also Meyers Konversationslexikon von 1870 zum Beispiel mit, weiß ich nicht, über 20 Bänden kostet keine 200 Euro. Das war ja früher Massenware. Das war die erste Möglichkeit, dass sich die doch etwas breitere Bevölkerung bilden konnte. Also Wissen erwerben konnte, im wahrsten Sinne des Wortes kaufen. Und das haben halt sehr viele Leute gemacht. Und es ist logischerweise ein bisschen veraltet. Und es will keiner mehr haben. Und die Dinger sind halt sehr, sehr häufig. Also die haben auch keinen Seltenheitswert. Aber für das einzelne Buch ist es natürlich trotzdem egal. Es ist ja trotzdem schön, egal ob selten oder massenhaft verbreitet wurde. Und ich finde das berührend, dass man das Wissen der damaligen Zeit konserviert hat und jederzeit nachschauen kann, wie informiert waren denn damals Leute, die sowas genutzt haben. Ne, was hat man damals gedacht zu bestimmten Themen? Es ist wie so eine Zeitkapsel. Das ging mir noch so als Schüler, meine Eltern hatten auch ein Meyers Konversationslexikon. Ich glaube, es ist keine Schleichwerbung, weil die Dinger gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich mir mein Schulwissen auch, also wenn ich für irgendwelche Aufsätze irgendwas gebraucht habe, rausgeholt. Es gab ja keine Computer, gab kein Internet. Man könnte sich höchstens in den Nachrichten, Radio informieren, aber dann hätte man ja mitschreiben müssen. Also, das kann man sich kaum noch vorstellen heutzutage, dass man so an Wissen gekommen ist. Ne? Man sagt, ah Mensch, wie ist denn das eigentlich? Dann geht man heute ans Handy und sucht mit Ecosia, hoffentlich, nicht mit Google, was dann zu dem Begriff zum Beispiel bei Wikipedia eingetragen ist. Damals hat man es halt in Lexika gemacht und ich finde es einfach schön. Ist für mich auch entschleunigend, so auf so alte Bücher zu schauen. Finde ich total schön. Jetzt schauen wir uns aber mal neue Sachen an. Und zwar zum Beispiel zu der COP30 in Brasilien, ne? Also der großen Konferenz zum Thema Klimaschutz. Und da hat es eine Neuerung gegeben, die ist hoch umstritten in Umweltschutzkreisen. Und zwar die TFFF. Habt ihr vielleicht schon mal gehört den Begriff Tropical Forest Forever Facility. Ne? Also, das ist ja schön. Ne? Also, eine Möglichkeit zu schaffen, tropische Regenwälder für immer zu erhalten. Und das soll über einen Tropical Forest Investment Fund gemacht werden. Also, einen Fonds, also quasi, wo man den Kapitalmarkt nutzt, um Entwaldung aufzuhalten. Ich glaube, es war sogar Brasilien, die das initiiert haben und die ersten 900 Millionen auch da eingespeist haben. Angepeilt sind 900 Millionen hat Brasilien eingezahlt. Angepeilt sind 22 Milliarden und das soll natürlich noch viel, viel mehr werden, über 100 Milliarden. Aber erstmal sollen die Staaten einzahlen in diesen Fonds. So, die zahlen jetzt in diesen Fonds ein und dieser Fonds soll in Schwellen- und Entwicklungsländern investieren. So heißt es. Ne? Also sagt man ja nicht mehr Länder des globalen Südens, wie auch immer. Die können dann deren Unternehmen leichter Kredite aufnehmen und da soll eben Waldschutz hochgehoben werden, Staatsziel werden. Und die Länder bekommen dann pro Hektar Wald, der erhalten bleibt, 4 €. Das ist natürlich gar nichts. Aber natürlich besser als nichts. Also hoch umstritten. Wie wird das gemacht? Also dieser Fonds, der soll natürlich eine Rendite erwirtschaften und die Hälfte kriegen dann private Investoren. Die will man nämlich jetzt dazu locken. Also erstmal gehen die Staaten, ne, wie Deutschland mit 1 Milliarde, Norwegen mit 3 Milliarden, Norwegen mit noch nicht mal 1/10 der Einwohner. Wie Deutschland geht mit 3 Milliarden vor, Deutschland geht mit 1 Milliarde hinterher, immerhin. Und die zahlen das also in diesen Fonds ein und die Hälfte der Gewinne, die dieser Fonds erwirtschaftet, die gehen an die Tropenwaldländer. Und davon wiederum bekommen indigene Gemeinschaften 20%. Jetzt kann man sagen, das ist ja so gut wie überhaupt nichts, denn 4 € schon nichts sind. Ja, aber immerhin bekommen sie dann zum ersten Mal solche Gelder. Und deswegen gibt es große indigene Gemeinschaften, die das cool finden und wiederum große, die das ablehnen. Und bei den Umweltverbänden ist genau dasselbe. Ne? Es gibt einige, die finden es toll, andere lehnen es total ab. Es ist also im Moment eine große Diskussion im Gange, wie man das überhaupt finden soll. Also die, die dafür sind, wissen, wie sie es finden, und die dagegen sind, wissen auch, wie sie es finden. Aber es gibt keinen Konsens. Ich kann das gut verstehen. Ich persönlich finde es auch, also eigentlich finde ich es nicht gut. Vielleicht erzähle ich erstmal, warum ich es gut finde. Ich finde es deswegen gut, weil es auf dem Schirm ist, Länder, die von der Ausbeutung der Tropenwälder profitieren, wie zum Beispiel Deutschland, ganz unzweifelhaft über Sojaimporte, über Aluminiumimporte und so weiter, die sollen dann bitte zahlen. Aber noch besser wäre es natürlich, man würde das so einschränken, dass das gar nicht mehr passiert. Das macht ja die EU eigentlich sehr schön über diese Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten. Das heißt, da darf ab einem bestimmten Datum nichts mehr importiert werden, was aus Urwaldzerstörung resultiert. Ich glaube nach 2020. Das ist ja gerade, also es ist eine sehr schöne Verordnung, ganz toll, diese entwaldungsfreie Lieferkettenverordnung. Und unsere Bundesregierung hat gerade tatkräftig daran mitgewirkt, dass die erstmal nochmal verschoben wird. Man sagt, hey, aber das ist viel besser als so ein Fonds, weil die EU ist ein Riesenmarkt und den Druck, den sie ausübt, der ist viel realer als die 4 € pro Hektar, die vielleicht gezahlt werden, wenn dieser Fonds, dieser TFIF, also Tropical Forest Investment Fund, was für merkwürdige Wortschlangen, der muss ja erstmal Gewinne erwirtschaften. Und wenn er das nicht macht, weil die Konjunktur schlecht ist, ne, der Aktienmarkt nicht gut läuft, keine Ahnung was, dann eben nicht. Ne? Also mir wäre es lieber, Deutschland hätte sich für den pünktlichen Start dieser entwaldungsfreien Lieferkettenverordnung eingesetzt, anstatt die zu verschieben und jetzt 1 Milliarde in diesen Fonds einzuzahlen und dann zu hoffen, dass er so viel Rendite abwirft, dass A, Deutschland eine Rendite bekommt und B, der überschießende Betrag, ne, die anderen 50% dann eben an die tropischen Länder gehen. Naja, aber immerhin ist es auf dem Schirm. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt, wäre jetzt quasi das Positive daran. Das ist auf dem Schirm. Man gibt Gelder dafür, die leiht man ja quasi nur oder legt sie an. Die sind ja nicht wirklich weg. Also wenn Deutschland zum Beispiel 1 Milliarde € in diesen Fonds gibt, ist das angelegtes Geld. Also das ist ja, gehört ja immer noch Deutschland. Davon kriegt auch niemand anders 1 €.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbär. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Sim on Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 GB ab 9,99 € im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 GB ab 21,99 € monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link slash Peter oder in der App bis zum 6.7.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Im Zeitraum 7.7. bis 26.7. da erhalten neue Kunden bei Eingabe des Gutscheincodes Peter5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26.7.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/peter. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren. Das ist vielleicht der Trick bei der ganzen Geschichte, dass man trotz eines überschuldeten Haushalts dort Geld parken darf. Weil es ist ja keine Ausgabe. Ne? Und über die Tour vielleicht größere Mengen an Geldern international zusammenbekommt und dann über die schiere Masse doch eine vernünftige Auszahlungsgröße erreicht. Naja, das Problem ist, das ist halt nicht viel, die 4 Euro pro Hektar. Und wenn man dann eben sagt, da ist Gold unten drunter unter dem Wald oder Aluminium oder keine Ahnung, ich will da eine Fabrik bauen, dann holt sich ihn halt trotzdem ab. Ne, dann 4 Euro ist ja wirklich nichts, ne, im Gegensatz zu einer Fabrik oder so. Das sind Peanuts, selbst wenn ich dann Strafzahlungen geben müsste, dann sage ich, es mir doch egal, dann rode ich halt diesen Wald. Ne? Also das ist, heißt ja Tropical Forest Forever Facility. Also das müsste meines Erachtens dann schon so abgesichert sein, dass diese Wälder wirklich für immer geschützt sind. Aber gut, da wird gerade wirklich groß und heiß drüber diskutiert. Okay, ihr Lieben, wir schauen mal zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir hier eine schöne Studie der Universität Bayreuth. Also die waren da zumindest dran beteiligt. Das war ein internationales Forscherteam. Diese Studie widerlegt, also ich lese mal den Titel vor, Forschung widerlegt Vorteile exotischer Baumarten im Waldbau. Das wird ja aktuell in Deutschland heiß diskutiert. Wir ersetzen Fichte, Kiefer, aber auch Buche, Eiche, keine Ahnung was, durch exotische Baumarten, die vermeintlich besser wachsen. Also es geht ja häufig gar nicht so sehr darum, die Wälder klimaresilient zu machen. Das steht zwar immer im Vordergrund, aber also im öffentlichen Vordergrund, aber tatsächlich geht es um Holzerzeugung. Das ist ja nicht verwerflich. Aber es ist halt nicht immer das Schlauste, dazu exotische Baumarten zu nehmen, auch wenn es erzählt wird. Also ihr kennt die Kandidaten, die heimische Baumarten ersetzen sollen. Das ist die Douglasie, das ist die Roteiche, das sind verschiedene Zedernarten, das kann die europäische Lärche sein, die dann auch in Tieflagen angebaut wird. Es kann auch der Kiri-Baum sein, die Paulonia, also Wunderbäume und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns mal diese Studie an. Die hat in Argentinien untersucht, was dort nordamerikanische Kiefernarten gemacht haben. Die sind als schnellwüchsiger als heimische Baumarten angesehen worden. Und die hat man da in großen Mengen zur Holzproduktion angepflanzt. Also übrigens nicht nur in Argentinien, sondern fast weltweit, Neuseeland und so weiter, in ganz, ganz vielen Gegenden. Und diese nicht heimischen Baumarten haben dann logischerweise die heimischen Baumarten verdrängt. Das sind in Argentinien die Südbuche gewesen, die Schiedelzeder, und die haben insgesamt eben das Ökosystem so stark verändert, wie bei uns Fichte und Kiefer das eben auch tun. Und die haben nochmal geschaut, was passiert denn da durch diese ganzen Veränderungen, und zwar langfristig. Die haben einfach mal langfristig geschaut, in den ersten 32 Jahren, was passiert denn da mit den Jahresringen? Und dann haben wir mal geschaut, dass die Vermutung, dass die eingeführten Kiefernarten schneller wachsen über diese Jahrringe. Diese Jahrringe, die sich immer bilden, jedes Jahr im Holz, die zeigen ja eigentlich, wie produktiv ein Baum ist. Und da kann man eben sehr schön ablesen, klappt das? Wachsen die wirklich schneller? Und das Ergebnis, nein, das stimmt nicht. Warum? Wir haben dort ein höheres Waldbrandrisiko, wir haben da mehr Dürre. Risiken. Genau dasselbe wie hier bei uns mit Fichten und Kiefern auch. Exakt dasselbe hat man dort eben auch festgestellt. Und das gerade in Zeiten des Klimawandels, das eben nicht mehr richtig funktioniert. Oder vielleicht hat es auch nie richtig gut funktioniert. Und wir haben halt in sehr vielen Gegenden geguckt. Und das Ergebnis ist, man kann das übertragen, weil die das eben in verschiedenen Wuchsregionen gemacht haben von Argentinien, sagen die eben ausdrücklich, die Ergebnisse sind übertragbar auf andere Länder. Und das finde ich eben cool. Sonst würde man sagen, ja, Moment mal, was nützt das? Das ist Argentinien, ne? Und wenn die da rausfinden, dass da irgendwelche Kiefernarten aus Nordamerika nicht vernünftig wachsen, was hat das hier mit unseren Fichten und Kiefern zu tun? Oder mit unseren Douglasien? Nein, die sagen also ausdrücklich, das ist übertragbar. Und wenn ich mir das so durchlese in der Studie, ich verlinke die euch hier auch, dann ist das tatsächlich 1:1 dasselbe. Also schön, dass das mal gemacht wird. Übrigens, was ich persönlich mal ganz nett finde, sind eben keine klassischen forstwirtschaftlichen Forschungsanstalten, ne, sondern das sind andere Disziplinen, die solche Dinge herausfinden. Ne? Die forstlichen Versuchsanstalten zum Beispiel, die sind eben häufig angegliederte Organisationen, Institute der jeweiligen Ministerien, die ja gleichzeitig Holzverkäufer sind. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn wir mal Studien zum Thema Wald und auch zum Thema Forstwirtschaft von anderen Instituten haben. Und dann kommen auf einmal Sachen raus. Ich lese mal die Überschrift vor. Forschung widerlegt Vorteile exotischer Baumarten im Waldbau. Da ging es jetzt tatsächlich erstmal nur um die Holzerzeugung. Gar nicht so sehr um die Ökologie. Die ist ja logischerweise mit verwandelt. Nochmal ein Riesenproblemfeld. Und was damit zusammenhängt, ist natürlich auch, ne, es gibt dann weniger Grundwasser, ne, weil solche Wälder einfach weniger Wasser halten, auch weniger Wolken produzieren und so weiter und so weiter. Das haben die gar nicht untersucht. Die haben hier sich hier auf das Holz konzentriert und so. Nur für die Holzproduktion ist das schon kontraproduktiv. Sehr schön. Ich verlinke euch das mal. Nicht so ganz doll ist auch eine Studie, die ist veröffentlicht worden, beziehungsweise gelesen habe ich das in der Taz. Und die Überschrift ist, wenn Wälder zu Mikroplastik speichern werden. Ich lese mal die kleine Unterschrift drunter. Die Waldböden in Deutschland enthalten 20-mal so viel Mikroplastik wie bisher angenommen. Ja, und wie kommt das? Ganz einfach. Wälder, das weiß man ja, fischen Staub aus der Luft. Das ist gerade eine Funktion von Bäumen, die in Städten extrem wichtig ist. Also Phil, da gibt es, also ich habe da keine vernünftigen Angaben gefunden, wie viel Tonnen Staub tatsächlich Bäume aus der Luft filtern. Das sind teilweise wirklich abstrus hohe Zahlen, aber es ist jedenfalls eine ganze Menge. Das sieht man ja übrigens jetzt auch am Mikroplastik, was sich da am Boden ansammelt. Also Ruß, andere Stäube, Industriestäube und eben auch Mikroplastik wird ausgefiltert von Bäumen. Übrigens bei Laubbäumen mehr als bei Nadelbäumen. Die haben das hier angegeben mit der Begründung, dass Laubbäume eine sehr viel größere Blattoberfläche haben und vor allem die Blätter im Herbst abwerfen. Und dieser Mikroplastikfilm, der sich da angesammelt hat, der fällt dann halt mit runter. Das, liebe Leute, ist bei Nadelbäumen natürlich genauso. Nadelbäume werfen auch halt nicht ganz so viel, aber immer jeden Herbst auch Nadeln ab, nämlich den ältesten Jahrgang. Vielleicht eben nicht ganz so viel. Das kann dann schon stimmen. Aber es liegt nicht am Abwurf generell, sondern einfach, dass Nadelbäume die Nadeln grundsätzlich länger nutzen. Gut, auf jeden Fall kommt da sehr viel Mikroplastik im Boden an. Ne? Und das liegt eben an dieser Filterfunktion. Ja, was lernen wir daraus? Weniger Mikroplastik in die Luft zu pusten. Ne? Eine Hauptquelle ist tatsächlich ja der Reifenabrieb von Autos. Also man denkt ja automatisch immer an Kleidung. Wir hatten das ja hier beim Thema Outdoor-Klamotten. Und ja, für unseren persönlichen Mikroplastik-Input spielt das sicher eine große Rolle. Ne? Das sind können pro Kopf, und jetzt ernst gemeinte Zahlen, also wirklich pro Kopf, pro Gehirn locker 5 Gramm Plastik sein, die sich da ansammeln.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbär. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 6 Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Das ist auch mit dabei. Also, alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren. Gibt es Hirnuntersuchungen aus den USA. 5 Gramm Mikroplastik im Gehirn. Das ist so wie 3-4 Flaschen. Deckel, so von Plastikflaschen, die schon im Gehirn angekommen sind. Da, das sind dann die Sachen, die man so im Haus hat. Draußen in der Natur ist es sicher deutlich weniger, was da so rumschwebt. Und das, was da rumschwebt, das fischen halt die Bäume raus. Und dann kann es sein, dass, weil das eingebaut wird, ne, in die Zellen, dass die Atmung dann gestört ist, ne, die Produktion der Zellen gestört ist und so weiter und so fort. Aber da gibt es noch zu wenig Experiment darüber. Ne? Also da muss weiter geforscht werden, was das tatsächlich im Boden macht. Also das ist jetzt leider auch keine so gute Nachricht. Wir tasten uns jetzt mal langsam von schlecht nach besser oder erstmal vielleicht nach, wir machen erstmal was Merkwürdiges. Wir machen was Merkwürdiges und zwar gibt es eine Meldung, die ist jetzt, stammt allerdings schon aus dem Oktober, dass sich die Holzindustrie beschwert. Die Holzindustrie beschwert sich. Also ich finde das sehr merkwürdig und zwar darüber, dass es zu wenig Borkenkäferbefall und Sturmschäden gibt. Also die ist tatsächlich, kommen dann Aussagen, dass diese Stürme fehlen. Und dass der Holzmarkt auf dieses Schadholz angewiesen ist. Also da wird zum Beispiel in Bayern die Hälfte des Holzeinschlags damit abgedeckt. Und das wird in den übrigen Bundesländern sicher sehr, sehr ähnlich sein. Also wenn wir an die Bundeswaldinventur denken, das sind, glaube ich, so grob 48% des Holzeinschlags der letzten Jahre war Schadholz. Also Holz aus Sturm und vor allem Borkenkäferflächen. Und die andere Hälfte war halt Frischeinschlag, etwas mehr als die Hälfte Frischholzeinschlag. Und weil jetzt durch die doch relativ gute Witterung 2025, es hat, also bei uns hier war es teilweise recht trocken, ne? Aber in den meisten Gegenden in Deutschland hat es doch mehr geregnet als sonst die Jahre. Und es gab halt weniger Borkenkäfer, es gab keine großen Winterstürme und jetzt fängt die Holzindustrie an zu schreien, uns fehlt Schadholz. Ne? Jetzt kann man natürlich dem Borkenkäfer nicht sagen, Mensch, schlägt doch mal den Turbo ein und fresst die Plantagen schneller auf. Aber ist ja, die Holzpreise steigen natürlich logischerweise jetzt, wenn das Holzaufkommen deutlich sinkt. Ne? Und das ja, sehen wir auch, wir bewirtschaften ja hier von der Waldakademie aus auch einen Wald einer Stiftung und die Holzpreise sind im Moment so gut wie noch nie. Ja, was heißt das? Das heißt eigentlich was ganz Merkwürdiges. Wie rolle ich denn das am besten auf? Also wir haben erstmal eine Bugwelle an Holz, ne, durch Borkenkäfer, was den Markt überschwemmt hat. Jetzt in den letzten, na, sagen wir mal 7 Jahren, hat das den Markt überschwemmt. Und das führt dazu, ein Riesenüberangebot, die Preise sinken. Das ist für die Sägewerke ganz toll. Ne, die können super billig Rohstoffe einkaufen. Und zwar so billig, dass selbst aus China ein ordentlicher Zugriff erfolgt ist. Also überall standen die Container in den Wäldern, wurden die Hölzer da reingestopft und nach China verschifft. Das hat übrigens dazu geführt, dass in den Wäldern der Quaker First Nation, die ich ja unterstütze, kaum Holz eingeschlagen wurde, weil die Chinesen dann eben in Kanada weniger Holz kaufen und lieber das billige Fichtenholz aus Deutschland. So, also das war eine Marktschwemme. Goldene Zeiten. So, jetzt regnet es Gott sei Dank mal wieder ein bisschen mehr. Ne? Trotz Klimawandel gibt es ja immer Schwankungen. Und die Fichten sterben eben nicht. Nicht so viel, nur ein paar. Und was machen Forstbetriebe dann? Sie treten auf die Bremse. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ne? Wenn man also viel zu viel Holz eingeschlagen hat, dann muss man halt mal ein bisschen langsamer machen. Aber der Grund liegt häufig ganz woanders, und zwar in den öffentlichen Budgets. Also, ich habe zum Beispiel eine Gemeinde XY, die sagt, ich möchte dieses Jahr im Wald 20.000 Euro plus haben. Also man rechnet da wirklich wie nennt man denn so eine Buchführung überhaupt? Kameralistische Buchführung, ne? Glaube ich, ja. Also, dass man einfach sagt, Einnahmen, Ausgaben gegenrechnen und ich möchte, dass 20.000 Euro übrig bleiben. In Jahren, wo die Holzpreise ganz, ganz schlecht sind, also wir rechnen das mal nochmal sauber, wir haben 120.000 Euro Einnahmen, 100.000 Euro Ausgaben für Löhne und so weiter, also bleiben 20.000 übrig, ne, bei einem kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt. Jetzt bei Einnahmen 120.000, jetzt sinken die Holzpreise massiv, zum Beispiel auf die Hälfte, Sturm und Borkenkäfer, also muss ich doppelt so viel einschlagen, damit ich meine 120.000 Euro Einnahmen erreiche. Und das mache ich dann auch. Also das habe ich hier wirklich über Jahrzehnte erlebt und ich erlebe es immer noch, ne, im Umfeld. Dann wird eben doppelt so viel eingeschlagen. Ah ja, also zusätzlich zu dem Sturm- und Käferholz, käferbefallenem Holz, auch noch Frischholz, wenn es nicht reicht, wird der Markt regelrecht überschwemmt. Und in so Jahren wie in diesem Jahr, wo es viel geregnet hat, da passiert das nicht. Und also, dass die Holzpreise steigen. Also aktuell sind die wirklich, wenn man sagt, anderthalb mal so hoch, wie ich das kannte. Ich mache das ja eine ganze Zeit lang nicht mehr. Also die Waldakademie macht es schon, aber ich selber nicht mehr. Und also anderthalb mal so hoch wie normal. Also normal und normal, sagen wir, sind 100%, die werden auf 50%, liegen jetzt vielleicht bei 150%. So. Das heißt, ich schlage im Vergleich zu Käferholzjahren dann nur noch ein Drittel ein, dann schaffe ich ja meine 120.000. Also ich stehe jetzt auf der Bremse und schlage überproportional wenig ein, weil ich, ne, komme ja dann mit einem Drittel des Holzes auch auf meine 120.000 Euro. Und das sieht man überall. Also deswegen gibt es solche Riesenschwankungen im Holzmarkt, weil dieses blöde Budget immer eingehalten werden muss. Und in schlechten Jahren bewirkt, dass das noch viel mehr eingeschlagen wird. Und in guten Jahren ist man sehr zurückhaltend. Man müsste es ja eigentlich genau andersrum machen. Man schlägt das Holz dann ein, wenn die Preise besonders hoch sind. Und wenn die Preise besonders niedrig sind, dann lässt man es sein. Ja, aber durch diese komische Buchführung kommt es halt genau andersrum. Und da fangen jetzt eben die Sägewerke an zu meckern und sagen, Mensch, wir haben zu wenig Sturmholz, wir haben zu wenig Käferholz, wir brauchen das. Also das ist schon interessant, dass man das gar nicht auf dem Schirm hat, was da tatsächlich passiert. Und im Übrigen, dass man sich beschwert, dass es zu wenig Sturm und Käferholz gibt. Also bei wem will man sich denn da beschweren, ehrlich gesagt? Das kann ja keiner aktiv fördern. Außer indem man weiter Fichten anpflanzt. Naja. Okay, wir kommen mal so ganz, ganz langsam. Heute ist ja eine ein bisschen kürzere Folge. Zu den guten Nachrichten. Und zwar gehen wir da nach Baden-Württemberg, die ja häufig durch sehr merkwürdige Forstpolitik auffallen. Ihr erinnert euch ja an diese Merkwürdigkeiten, Kiefernplantagen im Rheintal, die man kahlschlägt, mit Planierraupe abräumt, Brunnen bohrt, Eichenplantagen anlegt und dann vertrocknet alles auf diesen riesen Kahlschlägen mit vernichteten Böden. Also das ist Baden-Württemberg. Auf der anderen Seite hat der Landtag entschieden, dass der Nationalpark im Schwarzwald größer werden soll. Und das ist wunderschön. Denn bisher war der Nationalpark in zwei Teile gegliedert. Man hat es nicht geschafft, das in einem Stück hinzubekommen. Das macht man aber jetzt. Ja, also, und zwar geht es da um Flächentausch mit der Murgschifferschaft. Das ist ganz süß. Ne? Das sind alte Waldgemeinschaften, die früher Holz nach Holland haben flößen lassen. Und diese Genossenschaften, die gibt es halt immer noch. Murgschifferschaft. Ja, hört sich total romantisch, nostalgisch an. Die haben ordentlich Wald. Ne? Also die übernehmen 3000 Hektar von dieser Murgschifferstadt und tauschen die. Und der Nationalpark, also es geht jetzt nicht alles in den Nationalpark, bekommt davon 1300 Hektar dazu. Das sind 13 Quadratkilometer. Das ist jetzt nicht so riesen viel, aber das ist schon mal was. Ne? Ist schon nicht schlecht. Und ganz nebenbei, das war vielleicht der Zusatznutzen für diese Murgschifferschaft, dass das Land sich aus dieser Genossenschaft ganz zurückzieht und die Anteile für 40 Millionen verkauft. Und das ist wohl viel zu billig, sagt zumindest die Opposition. Aber egal, der Nationalpark, der wird dadurch größer und die beiden Teile können jetzt endlich verbunden werden. Das ist doch schön. Also der Nationalpark wächst und für die Tiere ist es natürlich viel schöner, die dort ihre Bahn ziehen, dass sie jetzt in einem einheitlichen Gebiet unterwegs sein können. Ja, was haben wir noch zu bieten? Wir haben noch zu bieten, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt habe. Und geht es um das Thema Wolf. Das können wir vielleicht noch zum Abschluss machen. Das Thema Wolf. Unser Bundeslandwirtschaftsminister, der Herr Rainer, der bereitet einen Gesetzentwurf vor, nachdem Wölfe eben vereinfacht abgeschossen werden dürfen. Und zwar deutlich vereinfacht. Und da haben wir auf Instagram, habe ich da einen entsprechenden Aufruf gemacht, dass man ihm doch gerne auf die Ministeriums-Homepage könnte mal gehen und dort ist die E-Mail-Adresse hinterlegt, ihm mal eine E-Mail dazu schreiben, falls ihr das so doof findet wie ich. Ja, also da geht es nochmal darum, nochmal kurz zur Wiederholung, dass Wölfe erleichtert abgeschossen werden dürfen, wenn irgendwo ein Schaf gerissen wird, zum Beispiel, dann darf man im Umkreis von 20 Kilometern jeden Wolf abschießen, darf auch ganze Rudel auslöschen. Und es soll zudem auch grundsätzlich wolfsfreie Gebiete in Deutschland geben. Ich vermute mal ganz stark, da geht es um die Almen in den Alpen zum Beispiel, um Deichwirtschaft und solche Geschichten, dass man das ganz wolfsfrei schießen darf in Deutschland und quasi ohne Rücksicht auf Verluste von September bis März. Und dann sind natürlich auch noch abhängige Jungwölfe bei ihren Müttern. Ne? Wenn die Mütter dann geschossen werden, dann verhungern die halt. Das soll alles legalisiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Europarecht kompatibel ist. Und es ist natürlich insgesamt auch sehr grausam. Und wir haben in Deutschland ganz grob, glaube ich, 260 Paare und Rudel. Ne? Also ein Rudel ist ja ein Wolfspaar mit Nachwuchs. Ja, das ist der Vorjahresnachwuchs vielleicht noch dabei und dann die frischen Welpen und Paare, da hat sich eben noch kein Nachwuchs eingestellt, der bei den Eltern bleibt, sonst hätten wir ja ein Rudel. Ne? Also da 260 Paare, das ist ja gar nichts. Also wenn wir 260 Vogelpaare von irgendeiner seltenen Art hätten, ich habe das mal im Beispiel des Schwarzstorchs ausgerechnet, Schwarzstorch haben wir so 800 bis 900 Brutpaare in Deutschland, gilt natürlich als gefährdet, ist super geschützt, die Art, überhaupt keine Frage. Also 800 bis 900 Brutpaare und bei 260 Wolfspaaren sagt man, also jetzt können wir mal kräftig abschießen, finde ich nicht gut. Ich finde, natürlich, wenn da verhaltensauffällige Wölfe sind, / wären, die darf man ja auch heute schon schießen. Es gibt auch heute schon genug Möglichkeiten einzugreifen. Und es gibt bis heute eben keine Wolfsübergriffe auf Menschen in Deutschland. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Das wird ja immer wieder hervorgehoben. Und ja, die Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter, die haben es nicht einfach. gar keine Frage. Ne, man muss Wolf sicher einzäunen. Ich meine, wir haben ja auch zwei alte Ziegen und zwei alte Pferde. Ja, und die Ziegen sind dann eben 1,20 hoch eingezäunt. Und da muss man immer gucken, dass das Weidezaungerät ordentlich Wumms drauf hat. Ne, falls man Wolf seine Nase da reinsteckt, dass er merkt, das ist nicht lustig. Ja, das macht alles Arbeit. Man bekommt aber auch Zuschüsse dafür. Und nochmal, wir sind ja mit allen anderen Ländern in einem Boot, was Umweltschutz anbelangt. Und wenn wir es nicht schaffen, als reiches Land solche Beutegreifer zu tolerieren, was sollen denn dann zum Beispiel Länder wie Japan sagen? In Japan gibt es, glaube ich, 30.000 bis 40.000 Bären. Da gibt es jetzt immer wieder Übergriffe. Man denkt, 30.000 bis 40.000 Bären, also schon ein einzelner Bär in Deutschland würde ja hier für völliges Chaos sorgen. Und Wölfe sind im Vergleich zu Bären wesentlich weniger stressig für eine Kulturlandschaft. Ja, weil Bären ja logischerweise Komposthaufen, Mülltonnen und so weiter alles durchwühlen. Die gehen also sehr gerne in Siedlungen rein, was Wölfe eigentlich gar nicht so gerne machen. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mal gucken, wenn ihr mögt, könnt ihr dem Bundeslandschaftsminister über seine Homepage, könnt ihr mal schauen nach der E-Mail-Adresse, verlinke ich hier. So, ich packe euch die in die Shownotes rein. Und dann könnt ihr, wenn ihr mögt, ihm ja auch eine E-Mail schreiben, falls ihr das nicht so gut findet. Laut Homepage bekommt jeder und jede, die dorthin schreibt, eine Antwort. Dann bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Könnt ihr mir mal berichten? Ihr wisst ja, ihr könnt mir sowieso gerne Fragen stellen, Anregungen oder auch so solche Aktionen, an der ihr euch beteiligt habt, gerne mailen an podcast@wolebens-waldakademie.de. Und bisher, dreimal auf Holz geklopft, habe ich es immer noch geschafft, jede Frage, jede Zuschrift zu beantworten. Also ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und verabschiede mich für heute. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr im Vorweihnachtsstress, sondern könnt, so wie ich hier, auch ein bisschen die vorweihnachtliche Waldlandschaft genießen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.